Die wichtigsten Transfers des Deadline Days in die Bundesliga. Es war viel los gestern.
Es war ein richtiger Deadline Day. Mhm. Wir hatten schon manche, wo du große Antizipation hattest und dann dachtest, oh ja, war eigentlich ein bisschen mau, aber gestern war richtig was los und ich glaube, teilweise auch mit möglicherweise gravierenden Konsequenzen für die betroffenen Mannschaften.
Ja, okay. Gravierende Konsequenzen, das klingt so negativ und wir reden jetzt aber erstmal nur über Zugänge eigentlich.
Ja, aber die können ja auch gravierend negativ sein.
Ja, okay. Oh, ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein mit dem größten Transfer, zumindest im größten Transfer, wenn er denn, wenn alles schief läuft für den FC Bayern, Nicolas Jackson, für jetzt gerade 30 Millionen insgesamt Leihgebühr. 16,5 Leihgebühr, 14 Millionen Gehalt, also Leihgebühr 16,5. Das heißt, Paket 30 Millionen für einen Backup-Stürmer, der, wenn er sehr viele Spiele macht, für 65 Millionen Euro fest verpflichtet werden muss.
Und dann einer der teuersten FC Bayern Neuzugänge aller Zeiten werden würde. Und das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Deal am meisten stört, ist, dass du einen Spieler, der garantiert, wenn der FC Bayern seine Wünsche und seine Hauptziele auf dem Transfermarkt hätte erreichen und umsetzen können, niemals auch nur Thema geworden wäre, dass der plötzlich das Potenzial hat, zu einem deiner teuersten Neuzugänge aller Zeiten zu werden. Für mich spricht das einfach für ein bisschen Chaosplanung. So hat sich der FC Bayern ja auch über weite Strecken angefühlt. Jetzt tauchen erste Berichte auf, dass Max Eberl wohl darüber nachdenken soll.
Überraschung. Der durfte nur noch leihen. Der musste so einen Deal eingehen. Chelsea wusste, dass sie die ausziehen können. Also
genau, also es fühlt sich halt ein bisschen vorgeführt an. Ne? Ja. Also mit dem Wissen, dass er nur leihen darf. So entsteht dann auch, glaube ich, so eine absurde Leihgebühr. Dann kam ja nochmal extra Druck drauf, weil Chelsea ihn eigentlich zurückrufen wollte, aufgrund der Verletzung von Liam Delap. Also sehr, sehr unglückliche Umstände auch, die du natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht steuern oder beeinflussen kannst. Aber es ist einfach eine exorbitant hohe Leihgebühr. Die mögliche Kaufsumme ist extrem hoch. Und das passiert eben, wenn du nur noch so agieren darfst, laut Vereinsvorgabe, aber auch wenn du dein Geschäft eben sehr, sehr spät erst im Transfer-Sommer abwickelst. Es gab ja auch vorher Möglichkeiten und Zeit, um dass dann die Sachen eben so auf dem letzten Drücker passieren. Und du bist ein Verein, der eigentlich noch was machen muss, befördert dich halt nicht unbedingt in die beste Verhandlungsposition.
Also es war katastrophal, wie es für die Bayern gelaufen ist. Jetzt auch auf den letzten Metern mit der Verletzung von Delap und dann der Verpflichtung von Jackson. Weil der Spieler, Nicolas Jackson, den mag ich eigentlich gerne. Den halte ich für einen guten Fit im Kader des FC Bayern. Aber ich muss für die Bewertung diesen potenziellen, diese Kaufoption, die ja wirklich wohl sehr, das Gegenteil von hochschwellig ist, also da müssen wohl viele Spiele laufen, die muss ich aber ausblenden in der fairen Bewertung, denn wenn die quasi getriggert würde und dann aus diesem Deal ein Gesamtpaket von um die 90 Millionen Euro werde mit 5 Jahren Vertrag, dann hätte ich da deutlich mehr Schwierigkeiten mit, als mit dem Spieler, den man jetzt quasi nur geliehen hat. Denn der Fußballer Jackson, der wird dem FC Bayern sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
Ich glaube auch, das ist, glaube ich, eine zweigeteilte Bewertung, die du bei dem Transfer vornehmen musst. Einmal die Umstände, das Zustandekommen, die Art und Weise, wie der FC Bayern dann auch dasteht. Das, glaube ich, kann man so drastisch und negativ sehen, wie wir es auch dann offensichtlich tun. Rein sportlich, finde ich, ist Jackson ein toller Spieler. Haben wir ja auch schon in 50+2 drüber gesprochen. Seine Quote ist in Premier League und La Liga sehr ordentlich gewesen. 36 Tore, 14 Vorlagen, also 50 Scorer in den letzten 3 Spielzeiten in sehr anspruchsvollen Ligen, eben letzten beiden in der Premier League.
Hat einen richtigen Knack dafür, sich in Position zu bringen. Hat aktuell noch das Finishing eines jungen Stürmers. Ich habe die Conversion Rate im Vergleich zu Harry Kane, aber Harry Kane ist auch der Beste der Welt.
Ja, aber auch im Vergleich zu anderen Stürmern fällt er da ab, weil du kriegst, also er ist ein ziemlich komplettes Paket. Er kann sich fallen lassen, kann auf engen Räumen kombinieren, kann tief gehen, macht das auch mit sehr, sehr viel Nachdruck und Energie. Was er halt nicht ist, ist ein Clinical-Abschlussspieler. Es ist kein Abgezockter vorm Tor. Das ist, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung, die man haben darf. Ich kann verstehen, dass du sagst, okay, eine Mannschaft, die vor allem daran gekrankt ist, dass sie sehr schludrig mit ihren Großchancen umgegangen ist, auch gerade jetzt im Kontext Champions League, wenn ich an die Interspiele zurückdenke, dass die eher sagen würde, vielleicht brauchen wir jemanden, der ja eine Historie damit hat, verlässlicher vorm Tor zu sein. Aber Jackson bringt sich auf jeden Fall in vielversprechende Abschlussposition. Sonst wäre sein Output nicht so gut, wie es trotz allem in den letzten 3 Saisons gewesen ist.
Und für mich ist er auch ein Spieler, der natürlich nominell in erster Linie Mittelstürmer ist, der aber als Mittelstürmer auch gezeigt hat, dass er gut mit anderen Stürmern harmonieren kann. Und für mich ist er trotzdem ein Spieler, wo ich ganz wenig Bauchschmerzen habe, wenn er auf den Flügelpositionen gerade im System der Bayern eingesetzt wird. Also der rein sportliche Fit, den finde ich wirklich sehr, sehr passend und sehr stimmig.
Genau, und ich würde sagen, also für mich ist im Kontext FC Bayern seine Idealposition eigentlich das, was Serge Gnabry gerade spielt. So hinter und um Harry Kane herum.
Kann ich mir komplett vorstellen auch, ja.
Das wäre da, wo ich ihn sehen würde, mal schauen.
Das einzige Problem ist da wahrscheinlich, wenn du ihn da jetzt von Anfang an einplanst, dann wird es halt gefährlich mit den wie vielen. Also, ich weiß nicht, glaubst du, die Bayern wollen den fest verpflichten nach der Saison? Glaubst du, die wären zufrieden, wenn der Deal greift?
Das ist eine gute Frage, oder?
Ich glaube es eigentlich nicht.
Ich wüsste halt gern, wie hoch die Zahl wäre. Yeah. Wenn es 25 Einsätze sind, lässt ihn halt bis 24 spielen und dann.
Das ist schon verrückt, also, ne? Stell dir mal vor.
Gab es ja schon ein paar Mal diese Nummern, dass dann Vereine künstlich dann plötzlich die Einsatzzeiten reduziert haben oder Spieler. War das nicht mal mit Atletico und Griezmann, dass der immer nur so Halbzeiten gespielt hat, weil die sonst am Barca hätten noch mehr zahlen müssen oder sowas? Ich glaube, da war irgendwas mal auf jeden Fall.
Nee, also das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Transfer, wo der FC Bayern, wenn man quasi den jetzt durchführen würde, glaube ich, sich wieder Kritik ausgesetzt sähe. Aber der sportliche Fit, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist ein guter und.
Und sie haben in meinen Augen jemanden gebraucht. Also, ja, klar. Deswegen, also ich glaube, am Ende.
Sie haben eigentlich mehr als einen gebraucht. Ich würde sagen, sogar noch einen zweiten. Und übrigens, viele Leute haben gesagt, sie hätten lieber einen Nkunku gehabt statt Nicholas Jackson. Und da sage ich, Nkunku ist 4 Jahre älter. Wenn du über eine Festverpflichtung nachdenkst, ist das das spannendere Profil. Vor allem aber bei Nkunku, du brauchst halt jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Jacksons Verletzungshistorie ist gut, Nkunku ist katastrophal.
Ja, kann man so stehen lassen und ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, um zum wahrscheinlich aus Bundesliga-Sicht spektakulärsten Wechsel zu gehen, der sich vollzogen hat. Denn Victor Boniface, Marktwert laut Transfermarkt 40 Millionen Euro, beim Medizincheck durchgefallen bei Milan.
Und in Saudi-Arabien im Januar.
Und in Saudi-Arabien. Landet jetzt bei Werder Bremen, wo die gesagt haben,
Medizincheck.
Kater, das lief gut, wir machen das nochmal.
Also man kann davon ausgehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder Bremen ob der Personalsituation und der Uhrzeit, die es dann irgendwann war, beim Medizincheck vielleicht nicht ganz den Deep Dive gemacht hat.
Man muss ja auch sagen, ein Medizincheck ist kein Polizeitest, den du nach bestimmten Parametern bestehen oder nicht bestehen kannst. Also es ist standardisiert, was dort überprüft wird. Aber die Interpretation dessen, was da rauskommt, obliegt letztendlich dem durchführenden Arzt, der dann Empfehlungen gibt oder zum Beispiel sagt, okay, der Spieler hat die und die Verletzung schon gehabt. Ich beurteile die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal damit Probleme kriegt, so und so hoch. Und dann trifft der Verein eine Entscheidung basierend auf der Einschätzung des Arztes. Und da haben andere Vereine, also Saudi-Arabien oder auch Milan eben offensichtlich gesagt, das Risiko ist uns da eindeutig zu hoch. Bei Werder muss man halt sagen,
das Risiko ist ja gleich null.
Also
Risiko ist hoch, weil du hast dann keinen Stürmer, das ist dann blöd.
Ja.
Aber ich meine, was das eigene finanzielle Invest betrifft, das soll so gering sein, dass ich da sage,
genau, das Risiko ist gleich null. Da kannst
du auf den Check verzichten.
Und es gibt halt sonst keine Welt, in der Werder Bremen an diesen Spieler von der Qualität rankommt. Ne?
Das ist so ein Transfer, wenn du den versuchst, in irgendeinem Spiel zu machen, lässt sich das Spiel das nicht machen. Ob FM oder FIFA da sagen, na komm, also nun spinn nicht rum.
Ja, genau das. Und deswegen verstehe ich auch, warum man das gemacht hat. Weil, also am Ende ist ja die Rechnung, kriegst du ihn so fit und so zuverlässig fit, dass er genügend spielt, um den Unterschied zu machen, den er machen kann.
Wenn er 80% vom Double-Saison Leverkusen Boniface ist, dann hat Bremen an diesem Deadline-Day den in meinen Augen vielleicht größten Impact-Spieler von allen Bundesligisten geholt. Glaube ich, dass er das ist? Nicht unbedingt. Und was ich auch halt nochmal zu bedenken geben will, ist, Leverkusen bezahlt Großteile des Gehalts, kriegt keine Ablöse und hat einen Trainer, es wird ein neuer Trainer kommen, wir wissen nicht, wie der spielt. Und Leverkusen sagt, wir gehen lieber mit 2 nominellen Stürmern rein und bezahlen Geld dafür, dass Boniface nicht bei uns spielt.
Also der Umgang Leverkusens mit Boniface und dann auch natürlich die Vorgeschichte mit den anderen Clubs, wo er sonst auch schon fast hingewechselt wäre, sind auf jeden Fall alles ziemliche Red Flags.
Ja.
So ehrlich muss man sein, Clemens Fritz hat ja auch selber gesagt, wir wissen um die Problematik und haben uns ein umfangreiches Bild von ihm verschafft. Er kennt seinen Körper sehr gut und weiß, wie er damit umzugehen hat. Hätte man auch baugleich das Zitat bringen können nach der Vorstellung von Naby Keita.
Ja.
Ich finde wirklich, es ist im Prinzip natürlich die exakt selbe.
Die Wette ist dieselbe.
Die Wette ist die exakt selbe. Du bist ein Spieler, der normalerweise qualitativ nicht für dich in Frage käme und setzt darauf, dass du ihn so hinkriegst, dass er dir eben entsprechend sportlich weiterhelfen kann.
Und da sind wir dann, glaube ich, auch in der absoluten, im Kern der Bewertung sind wir halt. Die Frage ist einfach, wie viel er dir gibt, wie viel kann er
spielen? Wie viele Startelf-Einsätze macht Victor Boniface für Werder Bremen in den nächsten 32 Spielen in der Bundesliga?
Ich versuche Optimist zu sein und ich sage 14.
Ich war auch so bei 15, 16. Ja. Das wäre so die Hälfte ungefähr.
Mein allererster Gedanke waren 11. Da habe ich gedacht, er wird schon mehr irgendwie schaffen.
Ja.
Aber es gibt halt auch das Szenario, wo es funktioniert und wo er gesund ist und wo Bremen aus dem Nichts dann einen der besten Stürmer der Bundesliga hat.
Und wenn sowas, also wenn sowas funktioniert, sind das immer fast meine Lieblingsgeschichten.
Ja.
So ein großer Name in einem kleinen Teich und dann schnell so eine Kultfigur werden da. Also fände ich potenziell sehr, sehr cool.
Auch selbst mit der Motivation, jetzt was wieder gut machen zu müssen, glaube ich. Also es könnte sehr, sehr spannend sein. Ich sage aber noch eine Sache. Clemens Fritz ist da haarscharf dran vorbeigeschaut. Also wir wissen nicht, ob er noch Alternativen in der Hinterhand hatte. Aber es spitzte sich schon sehr auf Boniface zu in den letzten Stunden. Wenn das irgendwie nicht funktioniert hätte, dann hätte man da richtig den Arsch auf Grundeis gehabt. Aber ja, Victor Boniface ist ein Grün-Weißer.
Und jetzt kommen wir zum Nachbarverein ist es nicht, aber zum Verein, der sich ebenfalls im Norden sieht.
Ja, also, was heißt gut, beides gut. Also erstmal sitzen Nachbarn und dann der Nordverein HSV.
Der Nordverein Hamburg.
Aber Bremen ist nördlicher als Hamburg?
Nee, das glaube ich nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen,
Bremen ist doch quasi Niedersachsen.
Übrigens an der Stelle, ich war in Augsburg 4-mal, das wollte ich dir sagen. Bremen ist, ja, wahrscheinlich ist Hamburg. Mach mal, kannst du einmal aufmachen? Ich will es jetzt sehen.
Karte Deutschland. Aber wahrscheinlich
ist
hä, was ist Xitte?
Ja.
So. So,
wir gucken, das ist ja okay für euch. Ihr müsst doch jetzt einmal durch. Dass du dann die hier willst, auf Map zu gehen. Ja. Ja.
Das funktioniert. Bremen, Hamburg.
Hamburg.
Bremen, also, Hamburg.
Deutlich nördlicher der HSV und das weiß auch jeder.
Ja.
Und es ist nicht nur, das ist einfach wirklich eine, wie sagt man dann, eine Enklave in, wenn es umgeben ist?
Enklave.
Das ist eine Enklave?
Ja.
Okay. Nürnberg.
Ja, was geht bei dir?
Bremen, Alter. Bremen. So, jetzt HSV. Die wähnen sich als die ganz großen Gewinner des Deadline Days. Ich habe vor 4 Wochen im Fracalcio gesagt, die werden ganz spät im Transferfenster noch 1-2 Sachen machen. Und gestern Morgen dachte ich, in 50+2, ja gut, die haben es verkackt. Und dann haben sie noch ganz spät 2 Sachen gemacht.
Und ich sag Folgendes, vor allem die Verpflichtung von Fabio Vieira, in meinen Augen, transformiert sie die Chancen des HSV in der Bundesliga zu bleiben, radikal.
Wenn er der Pre-Arsenal Vieira, wenn er noch drinsteckt. Die letzte Saison war okay bei Porto auf Leihbasis. Es gibt viele Berichte darüber, die sich darum drehen, wie sehr Arteta Vieira ruiniert haben soll. Ich glaube, da gehören immer 2 dazu. In seiner letzten Saison vor dem Transfer zu Arsenal war er portugiesische Kevin Stöger.
Ja, genau das. Der hat eine Passqualität, eine Passkreativität, die herausragend gut ist, nominell, die er auch schon in der Vergangenheit auf den Rasen gebracht hat, kann das vor allem auch über lange Pässe, über diagonale Bälle lösen. Und ich stelle mir halt eine Mannschaft vor, die gesagt hat, wir wollen tief stehen, wir wollen kompakt verteidigen und wir wollen dann in Umschaltmomenten unser Glück suchen. Ja,
und dann
brauchst du einen Mien. So einen genialen Passspieler zu haben, der dann genau diese Bälle spielen kann, die dann, was weiß ich, in Paulsen, in Königsdörfer hinter die Kette laufen kann, ist in meinen Augen eigentlich ein perfektes Match.
Ich erwarte eigentlich, dass er sofort das Herzstück der Offensive wird, der zentrale Knotenpunkt, wo alles zusammenläuft und von wo die Bälle verteilt werden. Ein Spieler, wo man ganz klar sagen muss, hätte ich gestern Morgen nicht gedacht, dass er beim HSV landet.
Ja, ich finde Stöger Bochum ist eigentlich das ist der beste Fit wahrscheinlich, weil ich dachte so ein bisschen einfach auch, was Kruse für Union war, in einer ansonsten biederen Mannschaft, dieser eine Unterschiedsspieler, der dafür sorgen kann, dass es eben reicht im Zweifelsfall. Und das sehe ich in Fabio Vieira vom Potenzial her absolut. Also ich bin wirklich der Meinung, dieser Spieler alleine kann für den HSV den Unterschied bedeuten zwischen Klassenerhalt und Abstieg.
Ich sage, wenn Mainz 05 den holt, als europäischer Teilnehmer und nicht als frischer Aufsteiger, hat da niemand auch nur einen schlechten Gedanken zu. Also das ist ein richtiger Stil vom HSV, will
ich sagen. Ja, gehe ich komplett mit. Und klar kann man drüber lachen und es absurd finden, dass die eine Kaufoption haben, irgendwie die nördlich von 20 Millionen Euro liegt. Aber grundsätzlich
vielleicht werden sie Meister.
Vielleicht. Und ich sage auch, also ich habe lieber eine als keine.
Ja.
Ob ich sie dann ziehen kann, damit kann ich mich nächstes Jahr immer noch beschäftigen. Aber sie zu haben, ist doch schon mal besser.
Es gibt ja auch immer das Szenario, dass der Junge 16 Assists macht, 20 Assists macht und dir ein großer Verein schon im März sagt, wir wollen den unbedingt haben.
Genau, und dann machst du eben im Prinzip die Rechnung, die Nürnberg mit dem Griechen gemacht hat, mit Tsimas auch.
Ja, die Eintracht mit Jovic und Real.
Von daher, also sie zu haben, ist schon mal per se gut. Und wirklich, ich finde, Fabio Vieira ist für den HSV unter den aktuellen Umständen ein 10 von 10 Transfer. Habe ich wirklich nichts von zu meckern, gar nichts.
Nee, wie gesagt, es gibt halt Zweifel daran, wie er die letzten Jahre nicht so gut war, aber man muss halt einfach auch sagen, klar, bei Arsenal hat es halt vielleicht einfach nicht gereicht von der Qualität, was auch völlig in Ordnung ist. Also nur weil es bei Arsenal nicht reicht, kann es beim HSV noch lange reichen. Und es ist natürlich eine Wette, aber das musst du als kleinerer Verein in der Bundesliga in diesem Augenblick machen. Und ich sehe da mehr Potenzial, dass es aufgeht, als bei Victor Boniface.
Ja, gehe ich
also
mit.
Also der Impact
mal. Doch, ja. Gehe ich mit, alleine schon, weil eben nicht die großen Fragezeichen da sind, was die Krankenakte angeht. Und da muss ich sagen, der HSV hat jetzt, also sie müssen es auf den Rasen bringen, aber mit Vuškovic in der Innenverteidigung und mit Vieira im Mittelfeld potenziell zwei Spieler, die niemals dahin wirklich gehören, qualitativ.
Ja, von der Kragenweite.
Und, die da wirklich einen großen, großen Unterschied machen können, finde ich sehr, sehr stark. Dann kam ja ebenfalls noch, auch von Arsenal, Lokonga.
Dem hatte man das auch mal nachgesagt. Dass der eine, also vielleicht ist das auch immer noch, aber ja, also ein Defensivspieler, ein defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, aber ich finde das, also ich finde, also das ist das oberflächliche Label. Ich finde eher, dass er so ein mobiler Box-to-Box-Achter ist als ein Sechser. Weil ich finde, dafür, glaube ich, schleppt er den Ball auch zu gerne, als dass er dann so die Position hält und dann einfach nur auf der Sechs klebt. Das sehe ich nicht.
Was er leider ist, ist auch ein Patient.
In 23 und 24 und 24, 25, wenn man die letzten beiden vollen Saisons nimmt, hat er in diesen beiden Spielzeiten gemeinsam über 200 Tage Ausfallzeit aufgrund von Oberschenkelverletzungen gehabt.
Oh, nur Oberschenkel. Ich hab nur überflogen und nicht addiert. Genau, die Oberschenkel, was ja immer
noch. Also nicht Spiele, ne, nicht 200 Spiele.
Ja, aber trotzdem,
200 Tage aber ist
halt viel von, also.
Genau, also, und vor allem halt immer wieder Oberschenkel, ja. Oberschenkel, Oberschenkel. Also auch da. Und auch der HSV hat ja ein paar Mal jetzt schon bei Spielern, die sie geholt haben, auf Namen gesetzt, die nicht dort gelandet wären, wenn sie zum Beispiel weniger verletzungsanfällig wären, und setzt darauf, dass du es eben hinkriegst. Und Lokonga ist jemand, der genau auch in dieses Segment reinfällt.
Hat sogar richtig Tradition in Hamburg. Seit Juan Pablo Sorin.
Bin ich an den noch erinnert.
Ja.
Der kam ja auch als
also, Dauerverletzer.
Das sind keine guten Vorzeichen, wenn es danach gehen sollte. aber ich finde es einen sehr spannenden Transfer-Doppelpack, der den HSV qualitativ enorm weiterbringt. Und auch Lokonga tut das definitiv nicht, glaube ich, mit derselben Ceiling wie Fabio Vieira.
Haben sie natürlich trotzdem, hat sie, glaube ich, noch ein Jahr Restvertrag. Ne? Das war bei ihm der Trigger für den Preis.
Totales Schnäppchen.
Ja, weil das also, muss man auch sagen.
Wenn man der Bild glauben darf, 300.000 Euro, das ist eigentlich crazy. Absurd für den Spieler. Also von daher muss man wirklich sagen, der HSV hat am Deadline Day eine super Performance abgeliefert.
Deadline Day Gewinner. Also wie gesagt, ich habe halt gestern im 50+2 am Morgen gesagt, der Kader ist schlechter geworden. Und das war ja gestern Morgen auch. Und gestern Abend war er es dann nicht mehr. Der VfB Stuttgart. Ja, da ist weniger passiert als erhofft. Ein Transfer hat, ja genau.
Oh,
der ist ja gar nicht fit. Nicht gekommen. Aber El Canus ist gekommen.
Ja.
Und ja, wir haben ihn beide angeschaut und waren sehr schnell einig.
Ich habe gesagt, das ist ein Spieler, den brauche ich eine Minute zuschauen, dann weiß ich, dass der gut ist.
Ja.
Also ich muss gar nicht viel mehr sehen oder wissen. Also.
Genau, ich hab meine Antwort darauf war, ja, Fazit Baller. Und das ist er. Er ist einfach ein richtig, richtig guter Fußballer. Mit 1,80, ordentliche Größe. Weiß seine Physis ganz gut einzusetzen, finde ich. Ist ein Spieler, der einfach auch eine Schusstechnik hat. Mal abgesehen davon, dass er technisch hochbegabt ist, ganz eindeutig. Gegen United ein Tor gemacht. Der Ball wirklich flitzt so englisch über den Rasen und schlägt am Innenpfosten ein. Großartiges Tor. Also das könnte ein Spieler sein, der richtig, richtig viel Freude macht. Der Kader des VfB ist trotzdem extrem unaustariert aktuell.
Ja, ich glaube, das ist vollkommen klar, dass die Baustelle im Sturm noch hätte, was heißt geschlossen werden müssen, aber es hätte dort etwas passieren müssen, das ist vollkommen klar. Sie haben es ja auch versucht und dementsprechend, glaube ich, ist das ein Malus, mit dem der VfB jetzt in die Saison reingeht, vor allem jetzt mit dem Ausfall von Dennis Under auf der Innenbandverletzung. Das ist schon einfach gepaart mit Woltemades Abgang ein extremer Qualitätsverlust, den die da jetzt auch vor allem temporär irgendwie kompensieren müssen. Aber es gibt definitiv oder gab bei diesem Team ein Enzo Mio großes Loch, das da im Zentrum geklafft hat. Weil Mio ist für mich so dieser Spieler gewesen, dieser Verbindungsspieler zwischen 8 und 10, der so zwischen diesen beiden Rollen gependelt ist. Ja. Und da so ein bisschen das Bindeglied war ins letzte Spielfeld Drittel rein. Das ist genau das, was ich Bilal El-Kanous zutrauen würde, das zu sein. Also ich finde, er adressiert da auf jeden Fall ganz klar einen Need, der da war, kommt von Leicester auf Leihbasis. Und auch da gibt es eine Kaufoption, die unter gewissen Umständen zu einer Kaufpflicht werden könnte, die im mittleren 20-Millionen-Euro-Bereich liegt, wenn ich es, glaube ich, richtig in Erinnerung habe.
Und ich glaube, dass der VfB großes Interesse daran hat, dass daraus eine Kaufpflicht wird am Ende des Tages. Weil man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, die waren bereit, ja für O richtig Geld in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und ich glaube, dann war dieser Deal schon so eingetütet, wie er war. Worauf ich hinaus will, ist, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn auch direkt gekauft hätten, wenn die anderen Verhandlungen quasi früher gescheitert wären und das Geld nicht anderweitig verplant gewesen wäre. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der VfB in den nächsten Wochen macht. Der Kader stellt sich nicht von selbst auf aktuell. Da muss Sebastian Hoeneß kreativ werden, aber das trauen wir mir zu.
Das trauen wir zu. Auf jeden Fall ist El Canous ein Spieler, der, glaube ich, wie gemacht ist für Sebastian Hoeneß. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ich bin sehr gespannt darauf, ihn in der Bundesliga zu sehen. Und ich traue mir das auch zu. Und vor allem, ich glaube auch, dass sie Interesse daran haben, dass die Kaufpflicht greift, weil der ist auch noch so jung, dass selbst wenn die ihn jetzt teuer kaufen, ist das nicht ausgeschlossen, dass der bei einer, also ja, sagen wir mal, vergleichbaren Entwicklung zu Enzo Mio zum Beispiel in 2, 3, 4 Jahren nochmal das Doppelte
der Summe einbringt. Ich gehe davon sogar eigentlich stark aus, dass das genau so gedacht ist.
Ja.
Weil wenn der den Weg geht, den andere Talente beim VfB gegangen sind oder in der Bundesliga, dann steckt da so viel Talent drin, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der nicht 50 Millionen wert sein kann eines Tages. Oder
ich noch mehr. Sag jetzt nur der Kerl von Nizza, weil ich Buanana heißt der so,
ja, ja,
der mit dem Namen
spielt. Ja, Buanana, glaube ich,
ja, richtig. Aber was der VfB mit Buanana und jetzt mit El Canous an Flair eingekauft hat, also
man,
da werden ein paar Highlight-Reels entstehen, glaube ich.
Ich mein,
da gehe ich fest von aus.
Und das ist ja auch wirklich ein Thema. Flair und dieses kreative Element ist natürlich mit Enzo Milieu und Woltemade, das waren die beiden Hauptakteure auf diesem Gebiet. Von daher musste da was kommen. Und jetzt kann man nur hoffen, dass es funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Transferfenster.
Böving. William Böving geht zu Mainz 05, tut das für einen überschaubaren Preis von, glaube ich, so 3,5 Millionen Euro. Das ist echt.
Er spielt in 3 Wochen die Position von Jason Lee hinter Nelson Viper. Nicht die alleine die Spitze, sondern eine der beiden Halbpositionen dahinter. Und er wird gesetzt sein. Der ist so ein Bo Henriksen-Spieler. Wenn Bo Henriksen zu ihm sagt, zerreiß dich im Pressing, dann sagt er, ja geil, das wollte ich eh mal. Das war immer,
hatte ich davon geträumt. Hatte ich eh vor. Ja, es ist einfach, also glaube ich auch insofern gutes Scouting, dass du ihn aus einem Verein holst, wo genau das auch ziemlich stark spielerisch gelebt wurde in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Sturm Grazer Fußballkultur geworden. Und von daher matcht das sehr, sehr gut. Und ich gehe komplett mit dem mit. Und es deckt sich ja auch mit dem, was Mainz selber gesagt hat. Sie haben gesagt, Nico Bungert, der Sportdirektor, wenn sie es schaffen, sich für die Conference League zu qualifizieren, wird danach noch ein Spieler für die offensive Dreierreihe geholt werden. Und genau das ist Willem Böving, der, ich finde, wirklich auch komplett aus demselben Fußballerholz geschnitzt ist, wie Benedikt Hollerbach, wie Burkhardt das auch war. Ja. So diese mobilen Stürmertypen, die so ein bisschen was von allem können, die jetzt keine klassischen Wandspieler sind, aber auch nicht ganz schlecht körperlich.
Die der Tiefgang anbieten, die aber auch kein Problem haben, sich aufzureiben im Duell mit einem größeren Gegenspieler. Also ich finde auch, es ist ein absoluter Mainz-DNA-Spieler. HSV war ja wohl auch interessiert auf den letzten Metern
noch.
Aber ich glaube, da haben die Mainzer auf jeden Fall einen ordentlichen Transfer.
Ich glaube auch, weil jetzt im Kontext dänische Spieler wirklich Bo Henriksen einfach auch ein sehr großes Fund ist, mit dem du da wuchern kannst. Und also für den Preis und für den offensichtlich rein vom Profil her sehr guten Fit macht das total Sinn, ist in meiner Augen auch ein sehr guter Transfer.
Ich habe noch eine Frage an die Sturmfans in den Kommentaren. Und zwar will ich was wissen zu seinem Sturmpartner aus den ersten Saisonspielen, Krigic. Schreib mir mal was zu dem rein. Was halten wir von dem?
Ein großer Osteuropäer, sehr überraschend, dass du den spannend findest.
Ich habe mir das letzte Spiel von den beiden gesehen, wo, glaube ich, Böving entweder 2 ihm aufgelegt hat oder 2 von ihm aufgelegt bekommen hat. Und da sahen die zusammen extrem interessant aus.
Und wir arbeiten uns von groß nach klein in der Vereinshierarchie, das wäre jetzt zu hart, das zu sagen. Borussia Mönchengladbach war auch auf dem Transfermarkt aktiv. Don Rollo hat nochmal ein bisschen gekocht oder nicht nur ein bisschen. Ich finde, also es ist jetzt nur eine Laie, aber ich finde, das ist dann für einen schmalen Taler eine sehr gute Lösung für die 6 gefunden in Person von Yannick Engelhardt, der von Como kommt.
Ja, und das Ganze natürlich nach dem Abgang auch von Julian Weigel, der jetzt 21 Millionen Euro netto kassiert in Saudi-Arabien, wo ich wirklich sage, Gratulation, mach dein Ding, Alter. Weil du musst dir überlegen, was hat er, selbst wenn Gladbach den völlig überbezahlt hat, dann war der unter 5, würde ich sagen.
Ja.
War der vielleicht bei 4 Millionen. Das heißt, das ist einfach ein Vertrag, der seine Karriere um 5 Jahre, 6 Jahre einfach mal verlängert quasi.
Ja, quasi wahrscheinlich so seinen bisherigen Nettoverdienst der Karriere einmal double abmacht. Ja. Also deswegen
pro Saison.
Pro Saison. Ja. Fair Play an der Stelle. Machen. Und gleichzeitig, finde ich, ist es für Gladbach, also sie mussten da was machen, um halt im Mittelfeld die entsprechende Kadertiefe zu haben. Aber sie haben ja so ein bisschen den Anspruch oder vor der Saison zumindest die Idee so ein bisschen formuliert oder angestrebt, vielleicht wieder ein bisschen mehr im Raum zu verteidigen, aber das zu schaffen, nicht wieder so passiv zu werden, nicht wieder so zuzuschauen. Und da, finde ich, ist Yannick Engelhardt eine gute Chance, dass das nicht passiert, weil der ist jemand, der sehr, sehr gerne den Zweikampf sucht, sehr viele Zweikämpfe betreibt und die auch sehr erfolgreich betreibt, hat eine sehr gute Erfolgsquote in direkten Defensivduellen. Also ich finde, das ist jemand, der gibt dir gegen den Ball Stellungsspieltechnik, das, was dir Weigel auch gab, aber in meinen Augen da ein viel, viel aktiverer und besserer Zweikämpfer.
Das ist ein wichtiger Punkt. Weil Julian Weigel Statistiken sind ja, wir haben das schon ein paar Mal auch auf Kamera besprochen, Julian Weigel Statistiken, wenn du die anschaust, liest sich alles immer brillant.
Der krasseste Excel-Fußballer.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich. Also wenn es nur um die Stats geht, sollte man denken, das ist Xabi Alonso Prime. Aber gerade gegen den Ball war halt Weigel jemand, so, der, ich sag mal, seine Fights sich ausgesucht hat, die er da angenommen hat. Und das ist eben auch zum Leidwesen des Vereins manchmal gewesen. Ich finde es auch deshalb wichtig und spannend, weil die Borussia versucht ja, den Borussia-Weg ein wenig zu gehen.
Ja.
Sprich, mit jungen Spielern, am liebsten natürlich mit Eigengewächsen. Das ist ja noch nicht, ob Düsseldorf Jugend oder hat er da nur Durchbruch gehabt?
Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall von Fortuna zu Como, ja.
Und reiht sich da so ein bisschen in der Altersklasse ein, wie eben auch ein Reiz, wie ein Skelly, wie ein Ulrich, wie ein Netz, zum Teil ein bisschen älter, ein bisschen jünger, aber ich sag mal, diese ganze U24-Fraktion. Und mal gucken, vielleicht ist das ja jemand, der dann langfristig eben zum Teil einer Achse werden
kann. Ja, und ich finde jetzt, wenn du darauf schaust, wie sieht das Mittelfeld von Gladbach aus, das Zentrale, wenn du sagst, okay, Reiz und Sander sind unsere erste Wahl, unsere erste Reihe, und dahinter hast du dann mit Kastrop und mit Engelhardt zwei noch relativ junge, aber auch durchaus vielversprechende Spieler, finde ich das eigentlich von der Kaderbesetzung her erstmal gut gelöst. Also den kann man unter den Umständen absolut machen, ist, glaube ich, ein guter Transfer. Und mehr haben wir nicht. Es gab natürlich noch andere Transfers, die man hätte ansprechen können, aber wir haben uns auf diese hier festgelegt.
Noch ein Satz zu Konrad Harder, der zu Leipzig gegangen ist. Leipzig geht einfach komplett Switch von ihren, also Sesko war natürlich auch groß, aber Openda und alle ja eher kleinere Bauart und Quirlig, zu Bulli.
Bulli.
Die haben nur noch Bullis vorne drin. Harder und wie heißt der, Romelu oder wie der andere heißt?
Ja.
Ist auch ein absoluter Bulli einfach. Also der Ole Werner, klare Ansage.
Klare Ansage und jemand, der ja auch gezeigt hat, dass er durchaus zwei Stürmer miteinander auf den Platz bringen kann. Und ja, jetzt, also ich würde sagen, der Gesamttenor ist eher unkritisch, ehrlicherweise. Also
ja. Ja, schon. Also wir haben jetzt auch nicht über Heidenheim gesprochen, weil die halt keinen Neuzugang haben. Aber
ja, aber es, also klar, also Jackson hat den Malus der finanziellen Umstände. Bei Boniface ist der Risikofaktor relativ klar benannt. Da kann man darüber sprechen, dass man.
Wir haben eigentlich gute Einordnung vorgenommen. Bei Vieira haben wir gesagt, die letzten Jahre ist halt so ein bisschen die Frage, was ist jetzt, wer ist es noch?
Genau, aber was ich sagen möchte, ist, insgesamt finde ich das alles sehr nachvollziehbar, was da passiert ist. Und da ist jetzt kein Transfer dabei, wo ich drauf gucke und sage, rein sportlich, um Gottes Willen, wie konntet ihr das machen?
Nee, das stimmt.
Das war's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.